Ja, recht herzlich willkommen zum zweiten Après-Ski-Talk in diesem WM-Winter. Selbstverständlich steht heute die Aufarbeitung vom Slalom-Wochenende im Levi im Zentrum. Und das machen wir mit der Yes-Antwort auf Marcel Hirscher, Bernhard Russi. Guten Tag, Bernhard. Was schaust du mir so schräg an?
Mit der Yes-Antwort.
Ja, ist ganz einfach. Du hast wieder Marcel Hirscher im Weltcup. Hast du eine Weltkarte für die Jazz-Schweizer Meisterschaft?
Ja.
Und ihr habt beide etwa ähnlich wenig daraus gemacht, muss man konstatieren.
Aber ich habe im Gegensatz zu Marcel Hirscher die ersten Punkte müssen machen. Ich habe zwar eine Weltkarte bekommen für das Finale,
ja,
aber ich habe mich dort innen qualifiziert. Hat nicht müssen, aber habe es freiwillig gemacht.
Ja, aber du hast
Immerhin. Aber du hast dich
nicht qualifiziert. Hättest dich nicht qualifiziert. Ich habe dein Halbfinalergebnis gesehen. Das hätte dich nicht gelangt. Nein, hätte dich nicht gelangt.
Ja, da hat es die Weltkarte gebraucht.
Ja, es hat die Weltkarte
gleich viel daraus gemacht. Genau.
Über den Hirscher reden wir nachher gerade. Fangen wir mit den Frauen an.
Ja.
Aus Schweizer Sicht hat uns sehr, sehr gut gefallen.
Erfrischend, ja.
Platz 4, Melanie Meijer, Platz 7, zwei Walliserinnen. Weniger gefallen haben uns die Wendy Holdener und Michelle Gysin. Würdest du jetzt sagen, das war schon die Wachablösung im Schweizer Frauenteam?
Nein.
Im Slalom-Team?
Ich glaube, Wachablösung wäre jetzt übertrieben gesagt, weil, also erstens mal muss ich sagen, erfrischend, was die zwei gemacht haben, Rast und Meijer. Vor allem Meijer hat mich eigentlich nur mehr überrascht.
Warum?
Ja, ich habe sie ein bisschen weiter weggedacht. Bin nicht sicher gewesen, ob sie bereits die Lücke können schliessen konnte. Dass sie ein Riesentalent ist, hat sie ja vor x Jahren bereits gezeigt. Der Rest, bin ich eigentlich der Meinung, dass sie noch mehr drauf hat. Sie hat so richtig...
Also, die kann die Schiffe einschlagen, willst du damit sagen?
Nein. Nicht, wenn jemand besser werden kann, dass man dann gerade Schifrin auch noch schlägt, oder? Also, Schifrin in Bestform, ohne Fehler, ist im Moment, ich weiss nicht, von wem geschlagen.
Gut. Also, aber, sie kann Lena durchschlagen.
Wie?
Sie kann Lena durchschlagen.
Ja, das hat sie, das ist ja immer wieder ein Wiederholungsspiel. Das wiederholt sich einfach immer wieder. Die Villois fällt sehr wahrscheinlich. Wobei, das ist auch alles hypothetisch. Ganz klar, Schifferin ist und bleibt die beste Skifahrerin der Welt im Moment. Ist sie jetzt jahrelang gesehen, einfach die Bilanz, die sie hat mit ihren Sieg, das ist unglaublich. Zurück zu unseren Frauen. Wendy Holdener, verstehe ich, dass die Lücke noch nicht ganz so ist. Also, die wird auch so oder so schwer werden für die Wendy, weil sie hat ja auch ihre Bestform gezeigt, dass dort dann irgendwie noch so ein bisschen etwas fehlt. Vielleicht ist es in der Skiführung, wo es fehlt, dass sie halt einfach weiter, dass sie einfach breiter fährt als Schifferin. Folgedessen macht Schifferin den kürzeren Weg. Aber das wissen die auch und die probieren es ja sicher auch. Ich erwarte von der Wendy Holden eine ganz klare Steigerung noch im Slalom, in der nächsten Slalom. Ob Michelle Gysin das auch anbringt mit ihren vier Disziplinen, sie ist ja nicht für mich ja nicht die Slalom-Spezialistin. Sie ist für mich eher... Nein, sie hört das nicht gerne, wenn ich sage, sie ist eine Speedfahrerin. Aber sie ist eher eine Speedfahrerin vom allein schon, wie sie zum Start
rauskommt. Also du würdest Michelle Gysin würdest du jetzt raten, eine Disziplin der Slalom wegzulassen?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Nein, überhaupt nicht. Das mag es absolut leiden. Und wenn die Steilheit ihr passt und auch das Rennen so läuft, wie es für sie glücklich könnte sein, dann ist durchaus auch immer wieder ein Podest drin. Und das sind dann halt die Punkte, die sie in der Weltcup-Wertung braucht.
Wenn du sagst, du erwartest mehr von der Wendy Holdener wieder, hat sie dich ein bisschen enttäuscht mit dem Comeback?
Nein, enttäuscht, nein, das wäre falsch gesagt. Enttäuscht hat sie mich nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, man muss ja zuerst wieder den Rennrhythmus finden. Du kannst noch lange im Slalom Bestzeiten fahren in deinem eigenen Team und denken, mal, ich bin dran und das geht gut und ich kann mich noch steigern. Da kommt dann aber oftmals zu Rennen. Du willst nicht im ersten Rennen schon wieder aussteigen. Du willst abkommen, du willst ein Resultat haben. Und, von dem her gesehen, ist sie auch taktisch richtig gefahren.
Aber, Mit tun gleich so, wie wenn das jetzt die schwerste Verletzung von allen Zeiten gewesen wäre, die die gehabt hat, dann muss man ja auch wiederum relativieren. Also, da hat es schon andere gegeben, die nach einer vergleichbaren Verletzung gerade wieder sie, an die Spitze zurückkehren.
Ja, ja, ich glaube, da müssen wir aufpassen. Bei Verletzungen muss man immer wieder relativieren. Wir sind ja alles keine Mediziner und können die Schwere von einer Verletzung nicht abschätzen. Für mich ist entscheidend, wie lang ist man trainingsabwesend? Wie lange ist man, ja, abwesend, damit man wirklich eine volle Leistung kann bringen? Das ist viel mehr entscheidend als wie schnell dass die Verletzung wieder zugewachsen ist. Es gibt einen Haufen, die ins Spital gehen und 3 Wochen und irgendetwas am Knie knäpseln und 3 Wochen später Weltmeister werden. Nicht einen Haufen, aber das hat es schon gegeben. Mhm,
genau. Gehen wir zu den Männern. Was hat dich jetzt am meisten beeindruckt? Die 18. Vorsprung, wo der Clément Noël auf einen 2-platzierten Henrik Christoffersen hatte in der Endabrechnung. Der 3. Platz vom Loïc Meyer, der mit nur 4 Skitagen an den Slalomstart gegangen ist, aufgrund von der Rückenbeschwerden, die er seit Sölden hatte. Oder der Tanguy Neef, wo mit Startnummer 28 zum ersten Mal in seiner Karriere in der Top 5.
Du hast vorher vom Jassen geredet, ich komme jetzt mit dem Schwingen. Ich glaube, ich mache 1A den Sieger, 1B
nein,
den Loïc und 1C Tanguy Neef.
Also gut, wer überkommt 1A, überkommt der Muni.
Gut, okay.
1A überkommt der Muni, 1B das Rind und 1C das Ross.
Also der Sieger ist klar. Wenn du das erste Rennen schon gesagt, es ist auf ihn zugeschnitten gewesen, oder? Also das Profil von dem Slalom ist auf ihn absolut
also zugeschnitten. Also von
Clément Noël.
Holt ja den Grossteil in diesem Flachen oben, holt er raus.
Ganz klar. Und nachher gegen den Schluss gerade noch einmal weiss er, wenn lösen und so. Ja. Aber er muss den Steilhang eben auch bewältigen und so weiter. Er ist ja nicht gut für den Steilhang, von der Grösse her und so. Aber was er dort gemacht hat, und er hat ja nicht eine Vergangenheit, wo er hätte können darauf aufbauen, wo er ein grosses Selbstvertrauen hätte können haben und sagen, ich komme immer ab. Nein, er hätte dann jetzt eigentlich 2 Läufe wirklich müssen bringen. Der Loïc ist einfach sensationell. Es ist einfach unglaublich. Ich habe immer das Gefühl, der hat immer noch die Handbremse halb oben. Ich meine, man hat bei jedem Schwung das Gefühl, es geht ihm noch ein bisschen besser und ein bisschen schneller. Fantastisch. Und ich glaube, er hätte die Leistung können bringen, gerade darum, weil er von sich selber nicht wahnsinnig viel erwartet.
Also hat nicht der riesige nicht Druck, den er nur in Sölden gespürt hat.
Genau, oder? Jetzt muss ich und jetzt will ich. Ja. Sondern er hat irgendwie sich auf das konzentriert, was er wirklich hat. Sauber Skifahren, oben Ski laufen lassen, den Steilhang kontrolliert. Da hat er ja gewusst, dass wenn ich einigermaßen meine Schwünge anbringe in dem Steilhang, bin ich schneller als die anderen. So viel weiss er natürlich. Also, ist eine riesige Leistung. Aber der Tanguy Neef. Mhm. Und ich meine, wir wissen ja seit Jahren, was der könnte, theoretisch. Aber was der auch wieder für einen Hauder ist, zwischen den Sachen gemacht und Fehler gemacht. Und so. Und jetzt bringt er oftmals 2 lupenreine Läufe ins Ziel. Mhm. Sensationell. Ja. Richtig ganz gut. Ich glaube, da ist ein Hirnwäsch passiert.
Okay. Er ist ja der Sohn von einer Psychiaterin.
Eben, habe ich nicht gewusst.
Ich sage das jetzt. Oder? Und man hat ja immer in der Vergangenheit hat man immer gesagt, der Tanguy ist selber, müsste mehr Zeit mit seiner Mutter verbringen, dass sie ihn mal ordentlich behandelt. Das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Oder?
Aber ich glaube nicht, dass er eine Behandlung von der Mutter lassen machen. Ja, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja,
aber vielleicht von einem Kollegen von der Mutter.
Du weißt, es gibt in einem höheren Alter gibt es ja die Altersmilde, oder? Also, dass du ein bisschen vernünftig wirst, in gewissen Momenten. Und so wie ich der Tanguy Neef einschätze, er kennt seine Fähigkeiten, er kennt seine Stärken, er kennt seine sicheren Schwünge, wenn er sie anbringt, dass die eben Erfolg bringen. Und wenn er sich auf das konzentriert und nicht unbedingt jedes Rennen gerade gewinnen vor dem Start schon, dann hat er absolut auch in der Slalomwertung über das ganze Jahr eine entscheidende Rolle spielen.
Also kann man Kugeln fahren, willst du damit sagen? Also, wenn ihr jetzt noch den Sprung macht, vielleicht irgendwann
ja, mal ja. mit weißt, den Nummern. Wenn ich sage, in den Slalomwertungen entscheidende Rolle spielen, dann meine ich auch zweite, dritte, vierte.
Ja.
Es muss ja nicht unbedingt, es ist noch schwierig, gerade, wobei einer hat sich jetzt bereits ein bisschen ein Bein gestellt, das ist der Feller. Hat uns weder im ersten noch im zweiten Lauf gefallen, hat überhaupt nichts gestimmt. Und das hat nicht mit der Technik zu tun, sondern das hat mit der Vorbereitung, mit der Einstellung, wo du ins Rennen gehst, hat das zu tun. Gerade im Slalom.
Also, was hast du das Gefühl? Warum hat der Feller die falsche Einstellung
gehabt? Er hat sich selber überholen im Slalom.
Ja.
Er ist gefahren und hat sich selber noch einmal überholen. Er hat nur schneller gehen. Und das geht auf dieser flachen Piste, vor allem am Anfang, gar nicht. Da musst du den Frieden haben. Da musst du am Ski den Lauf lassen. Da musst du Millimeter lassen. Und sonst geht's nicht.
Also ist der Feller für dich noch die grössere Enttäuschung als der Marcel Hirscher?
Ja, in dem Sinn schon. Weil er ist dann ausgeschieden, klar. Aber das hat dann keine Rolle mehr gespielt. Aber er ist weder im ersten Lauf gut gefahren noch im zweiten Lauf gut gefahren. Wenn du Marcel ansprichst,
also, der Felix Neureuther, der ewige Widersacher von Marcel Hirscher, der das Rennen gestern für einen Bayerischen Rundfunk kommentiert hat, hat mir gestern am Abend gesagt, bist du deppert, ich bin erschrocken, wo ich gesehen habe, wie schlecht der Marcel Slalom fährt. Ist dir ähnlich gegangen?
Nicht wie schlecht der Marcel Slalom fährt, sondern wie schlecht er dort gefahren ist. Mhm. Etwas Ähnliches wie beim Feller. Wenn du dich selber im Slalom überholen willst, dann stimmen die Automatismen gar nicht. Dann bist du immer im falschen Moment, am falschen Ort. Dann willst du den Schwung machen, bevor der vordere Schwung überhaupt fertig war. Und das gibt Bremswirkungen, das geht nicht. Das hat man bei Marcel bereits im dritten Tor gesehen. Er ist bereits mit dem Oberkörper führen, wo er lange hat müssen warten, bis die Sonne durch verlaufen. Ich bin nicht überrascht. Ich habe von Anfang an gesagt, auch im Vorwinter habe ich gesagt, ich glaube, im Riesenslalom ist es einfacher für Marcel Hirscher als im Slalom. Weil
er hat aber immer das Umgekehrte gesagt. Er hat immer gesagt, oder er gesagt,
man muss verschiedene Meinungen haben. Ja. Und ich glaube ihm das, wenn er das sagt, oder? Aber meine Meinung ist, dass er im Riesenslalom mehr Zeit hat für das, was er will. Und im Slalom, schau einmal das Feld an. Im Slalom sind einfach viel mehr rum, wo, wenn es noch gut läuft, einfach zwei Läufe runterbringt.
Ja, aber es gibt im Slalom keine Bank, Bernhard, wie es beispielsweise im Riesenslalom gibt mit dem Marc Odermatt. Wenn wir jetzt einmal
das aber das ist ein Einzelbänkchen oder ein Doppelbänkchen oder ein Dreierbänkchen im besten Fall. Da sind einfach, sagen wir jetzt einmal, eigentlich fünf rum. Schwierig, dass du bei denen vorbeikommst. Aber im Slalom, wenn du so hinterher schaust, was da in dem Levi für Nehmen führen, Polst sind, ob jetzt im ersten oder im zweiten Lauf, sei noch dahingestellt. Aber es ist in meinen Augen schwieriger im Slalom, sich zu qualifizieren, wenn nicht etwa 5, 6, 7, 8 rausgekehrt im ersten Lauf. Und so gesehen hat der Marcel die Ruhe nicht gehabt. Er hat die Geduld nicht gehabt. Er hat sich keine Zeit gelassen. Weder im ersten, also ist er zweiten Lauf nicht mehr fahren. Aber im ersten Lauf haben wir es deutlich gesehen. Und selbst dort im Steilhang, wo ja auf ihn eigentlich zugeschnitten gewesen wäre, ich hatte zuerst mal ein zeitliches Gefühl, das könnte mit dem Material nicht ganz stimmen, dass die Abstimmung nicht stimmt. Aber Christophersen hat das Gegenteil. Das Gegenteil.
Ja, aber der Christophersen hat die Rutschphase nicht drin gehabt.
Also, wir reden von diesen Rutschphasen, die im Steilhang passieren können. Und die können auch taktisch richtig sein. Oder eine Rutschphase ist nicht immer unbedingt eine Bremswirkung. Ja. Das kann auch ein Vorbereiten für den nächsten Schwung sein.
Gut. Du hast auch unmittelbar nachdem, dass der Hirscher jetzt sein Comeback bekannt gegeben oder angekündigt hat, hast du gesagt, er würde in Adelboden Top 5 fahren. Also, das wäre jetzt, in etwa 6 Wochen. Bleibst du bei dem?
Ich habe es ein bisschen anders gesagt, wenn ich mich richtig mal erinnere. Ich habe gesagt, er kann in Adelboden Top 5 fahren. Und wenn ich rede von kann, dann muss einfach alles zusammen normal laufen. Ja, er hat das Potenzial. Wenn er in Adelboden im ersten Lauf sich als 27. qualifiziert und die Verhältnisse so werden, wie wir es auch schon gehabt haben, dann ist dann noch bald einmal möglich, dass du in die Top 5 reinfährst mit einer guten Nummer im zweiten Lauf. Das meine ich. Es muss dann sehr viel stimmen. Egal, einfach abschließend gesagt, es ist eine riesige Bereicherung, was jetzt da läuft mit dieser Wildcard. Ich finde es absolut sensationell.
Du findest es sensationell, wenn der Fischer 47 wird. Das ist für dich eine Bereicherung. So
Nein, Moment. Und das ist ja erwiesen. Die Bereicherung ist, dass der Hirscher im ersten Lauf am Start steht. Da kann man die TV-Einschaltquoten anschauen und die sprechen absolut ein positives Ereignis. Es ist, an den Tischen wird diskutiert, am Stammtisch wird diskutiert, die Leute auf der Strasse reden die wegen diesen Sachen an. Hey, Entschuldigung, es ist einer der grössten Skirennfahrer der Welt, den wir je gehabt haben. Eine riesige Figur, ein wahnsinnig guter Typ. Ja. Ich habe den gern dabei. Auch wenn der sich zwischendrin dort oben mit einer Weltkarte präsentieren kann. Ob denn der sich qualifiziert oder sei es einfach dahingestellt. Aber er hat es ja bereits einmal bewiesen, dass er nicht einfach irgendwie ein Leugeln ist, der jetzt da mitmachen will, wegen irgendwelchen Marketingzwecken. Die gehören auch dazu. Ja. Bin ich verstanden. Er hat gezeigt, dass er Skifahren kann und wie gut er ist.
Aber es verpufft doch schnell. Ich meine, jetzt war klar in Sölden, erste Riesenslalom nach 5 Jahren, das waren alle heiss gewesen. Jetzt in Levi, der erste Slalom nach 5 Jahren, das hat auch noch interessiert. Aber wenn er jetzt 2-3 Mal sich nicht qualifiziert, dann
bin
ist
ich,
doch
ja, bin ich
der Effekt
mit,
ganz
ja, schnell. Bin ich mit dir absolut einverstanden. Ich habe einfach das Grundprinzip von der Wildcard.
Ja.
Ich freue mich auf das Comeback von Beat Feuz. Mhm. Beat Feuz. Warum soll denn nicht oft mal Lust bekommen? Ich weiss, mit einem ist so allein über eine Abfahrt runterblochen. Ja, Lauberhorn wäre ja cool, da musst du schnell 2-mal ein bisschen draufstehen und dann nachher alles andere ist eine Frage von der Höhe, wie schnell das willst du gehen. Es geht.
Ja, aber jetzt hast du mir gesagt, im Vorgespräch, du findest es gefährlich. Die Speed-Comeback, wie beispielsweise Lindsay Vonn.
Darum bitte Lindsay Vonn nicht mehr.
Nein, das würde ich nie im Leben machen.
Nein, das ist richtig. Ist richtig.
Aber Frauenpisten sind ja nicht ganz so schwer, oder, wie Mannenpisten.
Ja.
Und Lindsay ist ja jetzt auch nicht gerade eine gewesen, die hinterher gefahren ist in den Speed-Disziplinen.
Genau. Man muss ein Ausrufzeichen machen für die Abfahrt.
Ja.
Und das haben wir ja im Reglement irgendwie, die 80 Punkte musst du das erste Mal einspringen. Also du musst, die Sicherheitsfisspunkte musst du zuerst machen, bevor du überhaupt auf einen Abfahrt darfst. Das ist der Fall im Riesenslalom nicht, das ist der Fall im Slalom auch nicht, aber in der Speed-Disziplin musst du die 80 Punkte zuerst haben. Das ist ein Punkt. Die kannst du auf einer leichten Abfahrt, in einer Fissabfahrt, kannst du die relativ einfach holen, oder? Aber, dann kommt's, ich bleib dabei. Es ist nicht das Gleiche, ob du als pensionierter AHV-Bezüger ein Riesenslalom oder ein Slalom fährst. Da kannst du überall fahren, mitfahren. Aber du kannst nicht überall mitfahren auf einer Abfahrt. Das geht nun einmal, also geht theoretisch, aber es ist brandgefährlich. Ich erwarte natürlich schon, dass die Leute vernünftig sind. Immerhin müssten die ja über einen nationalen Verband gemeldet werden. Vor allem folgendessen hat der nationale Verband auch eine gewisse Mitverantwortung. Darf ich dem das zumuten? Ich weiss, er hat das noch nie gesagt, das wird sehr wahrscheinlich auch nicht passieren, wenn der Beat Feuz das Gefühl hat, doch, ich bin zweck, ich habe gut trainiert, ich bin gesund, es stimmt, ich suche mir die Abfahrt aus, wo ich das könnte machen. Er wird sicher nicht Kitzbühel aussuchen. Er wird je nach Verhältnis auch nicht Schladming aussuchen. Auch nicht Gröden.
Ja.
Der Sprung muss einfach dann nicht sein, oder?
Ja,
die Kamelbuckel müssen dann nicht sein. Aber Lauberhorn kannst du aus. Ich komme mit dem nicht sagen, dass Wenger nicht schwer. Wenger ist sehr schwer.
Aber es fehlt das ultimative Überwindungsstück, das fehlt.
Das braucht es nicht. Dort, ja, genau.
Ja.
Und wenn es die gibt, dann wäre jetzt in dem Fall ein Beat Feuz so clever und so intelligent, dass er am richtigen Ort den Rutscher rein tut.
Also du könntest dir vorstellen, dass der Beat Feuz, wenn er nochmal fährt, im Top 10 fährt?
Ja, kann ich mir vorstellen, ich glaube es zwar nicht.
Okay. Schade.
Ja, aber vielleicht müssen wir mit ihm reden.
Wir reden mit ihm.
Ja.
Lass uns noch ganz schnell, jetzt haben wir nur über die Enttäuschung ein bisschen aus internationaler Sicht geredet. Es hat auch 2 Schweizer Enttäuschungen gegeben, muss man sagen. Daniel Juhl mit 7 Weltcup-Siegen, der erfolgreichste Schweizer Slalomfahrer. Und der Luca Erni, wo man, sein Marke, sein Fischermarkenkollege, wo man, in der Training sehr gute Sachen gesehen hat. Jetzt hat man gestern aber generell gesehen, du hast in den Top 10 hast du Rossignol Dynostar, Atomic und der Van Dier mit dem Christoffersen. Fischer, wo sonst auf Eis in den letzten Jahren ist, überragend gewesen, die sind plötzlich weg gewesen. Mir hat ihnen ja, Fischer hat ja lange das Problem gehabt, dass sie auf weichen Pisten haben zu viel Zeit verloren. Darum hat man im Frühling gesagt, ihr könnt die Markerbindung ausprobieren. Das hat sensationell gut funktioniert in der Saisonvorbereitung auf dem Weichen. Gestern sind sie mit einer Ausnahme, glaube ich, alle die Markerbindung auf dem Eis gefahren in Levi. Hat nicht funktioniert. Also würdest du sagen, die haben verzockt.
Es ist noch schwierig. Also, für mich ist es jetzt schwierig zu sagen. Weißt du, es ist also schon gerade eine Stufe näher sein am Alltag, dass man das wirklich abschließend diskutieren kann. Wir haben realisiert, dass das Fischer auf dem Eis, auf dem blanken Eis fantastisch war. Da hat auch der Jules seine grossen Erfolge gefahren. Und dass sie, sobald es ein bisschen körnig geworden ist, sobald es ein bisschen weicher, ein bisschen griffiger geworden ist, einfach zu aggressiv abgestimmt sind. Dass du dann fährst auf reagieren, finde ich absolut normal. Und sehr wahrscheinlich sind sie jetzt zu weit in die Richtung gegangen. Also das kann man jetzt statistisch ein bisschen rauslesen, oder? Ob es wirklich so ist, sei noch dahingestellt. Ich meine, wenn es nur das wäre, dann hätten sie ja mindestens bei der zweiten Zwischenzeit noch müssen dabei sein. Weil dort hat die Aggressivität, also hast du nicht können zu weich sein. In diesen ersten, was ist es, 30 Sekunden oder was, hättest du dann dort müssen dabei sein. Also jetzt gerade, wenn wir den Daniel Juhl und den Luca Erni annehmen. Daniel Juhl, ich habe immer gehofft, dass er die hohen Scheichen zusammenbringt. Dass er die Distanzverminderung bringen kann. Noel anschauen, Noel kopieren. Klar, ist nicht jeder Körper für das Gleiche das gemacht. Und der eine hat ein bisschen mehr Obein und der andere braucht ein bisschen mehr Breite unten durch. Aber ich glaube eigentlich, dass das ein cleverer Mathematiker kann man das ausrechnen, wie viel Distanz, dass der Jul mit dem Aussenski verliert auf ein Clément Noël. Indem, dass er halt einfach 10 cm weiter draussen ist. In dieser Radie. Und das summiert sich. Voilà, das zum Material. Der Luca ist jetzt noch nie gerade der grosse Schleicher gewesen, wenn es relativ flach war.
Also, der König von der runden Linien, oder?
Ja, und trotzdem habe ich gestern fantastische Schwünge gesehen zwischen innen und vorne. Also, ich habe ja Training nicht gesehen, aber ich glaube daran, was man mir sagt. Und es wäre fantastisch, wenn der Luca könnte an seine Erfolge anknüpfen.
Ich glaube.
Und er hat es von der Technik her gehabt.
Ich glaube, dass wir in diesem Winter einen starken Erni und wieder einen starken Daniel Juhl werden sehen. Und ich werde mit dem Daniel Juhl den Übergang machen zu unserem Retro-Teil. Der Daniel Juhl hat mir letzthin erzählt über seinen heftigsten Absturz, den er hatte in seiner Weltcup-Karriere, wo er gesagt hat, er sei in Aspen nach dem Weltcup-Final, sei es auf Denver gefeiert und er sei so betrunken gewesen, dass er nachher sein Hotelzimmer nicht mehr gefunden hat. was war der heftigste Absturz in deiner Weltcup-Laufbahn?
Ich studiere gerade, weil es eben nicht nur eins ist, es hat schon ein paar gegeben.
Ja.
Ich glaube, der allerheftigste ist am Abend vor dem Weltcup-Finale in Gröden, weißt du, magst du dich erinnern, parallel.
Wo es die Feuerwehrschläuche vorgenommen
haben. Parallelrennen.
Döni, oder?
Parallelrennen, Döni, Dänemark.
Ja, genau. Gut. Das ist im 74.
Ja, ich habe dort ein gutes Abfahrtspodest rausgefahren und habe mich dann definitiv für die erste Gruppe qualifiziert und so weiter. Und dann sind wir halt auch ausgegangen, es hat dann zu viel gegeben. Und am nächsten Tag haben ja einfach die Besten von der Gesamtweltcup Leisten müssen gegeneinander fahren. Und ich habe gewusst, dass es mich dann im ersten oder im zweiten Lauf zum Töni, spülen wird.
Und dass dort leichter ausgeht.
Genau. Ich bin dann nachher schwer durch die sechste Nacht auf den Slalomhang gegangen. Mit grossen Erfahrungen. Und ich habe dann gemerkt, wie der Coach vom Töni langsam in Richtung zu mir gekommen ist. Hat mit mir gedacht, wollen reden über etwas. Und habe aber gemerkt, dass ich noch zuerst die Schuhe zumachen muss. Also, die Schuhe, bin runter. Ja. Und in dem Moment, wo ich mit dem Kopf runter bin, habe ich gemerkt, dass das gar nicht gut ist. Also ich habe den Schuh offen gelassen und bin so in den Startor rein. Ja. Das sind die Auswirkungen. Ja. Ja.
Und der Coach vom Tony hätte dich eigentlich bestechen für die zweite
Runde? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein,
hat aber nachher gemerkt, dass das gar nicht nötig ist, weil du so verladen bist immer.
Okay, das kann es geben. Das kann es geben. Es sind natürlich in den Momenten, wo für dich selber nicht mehr drin liegt.
Jetzt bist ja du nach deiner, kann man sagen, grossartige Abfahrtskarriere, bist du irgendwann einmal in den Fängen von Matthias Hüppi gelandet, als Co-Kommentator. Ja. Der Matthias, der gilt ja im Gegensatz zu dir als Asket eigentlich.
Der ist ein Asket.
Oder ist ein Asket, oder?
Ja, ich schon auch ein bisschen. Einmal, ja. Ich weiß noch einen Moment schon.
Ja. Ja. Aber Matthias ist, glaube ich, selten einmal betrunken in seinem Leben.
Nein, richtig. Übrigens, ja, Matthias, und das ist mein Problem geworden. Franz Heinzer ist Weltmeister geworden. Wir sind miteinander in den Ausgang gegangen. Sind
also in Saalbach 91.
Saalbach 91, gewesen, ja, genau. Ja. sind nicht wissend im Hotel von den Österreichern gelandet und haben dort dann so ein bisschen aggressiv angestoßen die ganze Zeit. Und dann haben wir dem Matthias erzählt, dass er Studentenmeister in St. Gallen geworden ist im Bier trinken.
Aha.
Und ich liebe Bier, ich habe gerne Bier. Ja. Und da wollte ich wissen, wie das ganz genau geht. Er hat gesagt, also, machen wir das.
Ja.
Und dann haben wir die Studentenmeisterschaft durchgesoffen mit dem Resultat, dass am Schluss der Matthias tropfnüchter war und ich relativ betrunken, in dem Sinn, dass ich einen schweren Heimgang hatte.
Aber hat der Hüppi dann zumal schon irgendeinen Draht gehabt zu einem alkoholfreien, zu einem Brauer, der alkoholfreies Bier produziert?
Nein, ich glaube, er war physisch besser zu wegen als ich. Hätte es mehr mögen. Wir haben beide genau gleich viel getrunken. Nächsten Tag, und das kommt dazu, war Kombi-Slalom.
Genau.
Und wir sind in dieser Kabine gehockt. Und er hat eigentlich den besseren Sitz gehabt. Er ist im Schatten gesessen und ich bin in der Sonne gesessen. Und oftmals, das Rennen ist gelaufen, höre ich von ganz weit her seine Stimme. Ja. Was hast du das Gefühl? Wie ist das überhaupt möglich?
Also, das
ich bin eingeschlafen. Ich bin während der
Leitung,
da bin ich eingeschlafen und habe nicht realisiert, dass der Gerino oftmals bei
dir
gefahren
ist. Und der Pauli Accola verdrängt hat, oder? Also, der Eberhard ist ein Weltmeister geworden.
Ja.
Pauli Accola war auf dem Brossenplatz, glaube ich.
Genau. Ja, das weiss ich nicht mehr. Also, wie soll ich das noch wissen, wenn ich nicht mehr weiss, wie das Rennen angefangen hat? Also, ich bin während dem Kombislalom, hoffentlich hört das niemand, während dem Kombislalom eingeschlafen. Einfach, weil die Sonne mir gerade ins Gesicht geschienen hat, das ist klar.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Matthias nicht wirklich lässig hat gefunden.
Doch, da täuscht man sich. Der Matthias ist auch ein Player, ist auch ein Zocker und er mag solche Sachen eben auch verleiden.
Aber ich mag mich erinnern, wie hässig das er war, wo in Beaver Creek sind wir zwei, sie dann wirklich im Jassfieber gewesen. Also du hast alles dran gesetzt, dass du die Schulden bei mir kannst gut machen. Unmittelbar nach dem Rennen bist du ins Pressezentrum reingekommen, komm, gib das Spiel. Und dann sind wir im Kaffeelokal in Beaver Creek sind wir gejassen. Und an dem Tag hat Fiss das Programm komplett müssen umstellen, weil in Val d'Isère kein Schnee gelegen ist. Und genau. Matthias hat das mit dir besprechen wollen. Mhm. Hat die aber nicht gefunden, weil du seine Handy anrufen oder ignoriert hast. Und dann läuft er zufälligerweise in den Starbucks rein, sieht uns beim Jassen.
Mhm.
Dort war er nicht gut gelohnt.
Ja, das hat vielleicht verschiedene Gründe.
Ihr seid ja wie ein Ehepaar, seid ihr Winter um Winter. Oder?
Ein gutes Ehepaar, muss ich sagen. Wo mit jedem Jahr stärker geworden ist, besser geworden ist.
Ja, also nie gröbere Lampen gehabt. Ich meine, es ist ja wirklich nicht ganz einfach, oder, wenn wir immer aufeinander hocken.
Nein. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung gehabt. Und hier sind die Meinungen wirklich extrem stark auseinandergegangen. Und das haben wir eigentlich gut gefunden. Wir sind zum Beispiel, ich würde sagen, fast nie vor einem Rennen miteinander kurz Nachtessen.
Okay.
Und wir haben vor einem Rennen sozusagen nie über ein mögliches Rennen diskutiert. Ich habe mich auch, das klingt vielleicht ein bisschen unseriös, ich habe mich sehr, sehr wenig vorbereitet auf ein Rennen. Weil ich wusste, dass das ihm seine Sache.
Der Matthias, das
er
macht,
hat hinlich genau alles zusammen vorbereitet gehabt.
Ja.
Exemplarisch, muss ich sagen.
Ja.
Und ich habe möglichst wenige Notizen bei mir gehabt, weil ich mich auf das konzentrieren wollte, was passiert.
Ja. Bist du eigentlich immer noch Aktionär jetzt beim FC St. Gallen, also seit der Matthias dort Präsident ist?
Ja, nein.
Wie gross ist das Aktienpaket, das du dort hast?
Ja, das tun wir eigentlich nicht. Das tun wir nicht kommunizieren.
Aha.
Das wäre nicht in der Ordnung, wenn man das würde kommunizieren.
Ja,
ich würde so sagen, ich kann bei den grossen Entscheiden nichts verändern. Die grossen Entscheiden machen es schon so.
Also du hast nicht mitreden bei der Wahl vom Nachfolger von Peter Zeidler. Und der Matthias hat ja nicht gefragt vor gut einem Jahr, ob er jetzt den Sutter rausstellen soll oder nicht.
Nein.
So weit geht's nicht.
Das ist absolut tabu gewesen. Aber ich habe es relativ schnell erfahren nachher. Das kann ich bestätigen. Als ich die erste Aktie gezeichnet habe, das sind 500 Franken, die erste, haben sie am nächsten Tag einen Goalie gekauft. Da habe ich angerufen und gesagt, geht's eigentlich nicht? Ich will kein Goal, ich will einen Stürmer. Ich will nicht Goal verhindern. Wir müssen vorne Kisten schießen.
Ja.
Das bringt uns nicht einen guten Goal zu haben.
Ja.
Also so wie zu meinem Einfluss auf den FC St. Gallen.
Gut. Und du hast einen Goal verhindern, obwohl dass du ja immer wieder träumst, dass du Goalie bist beim VfL Bochum.
Ersatzgoalie,
Entschuldigung. Pardon. Ja.
Ich bin noch nie drin gewesen.
Ja.
Es ist Tatsache wahr, dass du dich magst, habe ich dir einmal erzählt.
Was hast du mir einmal erzählt?
Ja. Ich habe ab und zu die Träume, dass ich, und warum Bochum, ich weiß nicht mehr, wo es ist.
Also du hast den Traum schon vor dem Ilja Känzig ist Geschäftsführer geworden. Ilja Känzig, der ja bei uns einmal ist, Blinksportchef.
Nein, weit bevor, das sind 20 Jahre.
Ja.
Und das wiederholt. Ich meine, es gibt ja gewisse Träume, die sich immer wiederholen.
Ja.
Also das kommt immer wieder vor, dass ich halt dort dann einfach in einem so einem dunkelblauen Trainingsanzug umeinander sitzen, umeinander laufen und ein bisschen nervös und merke, dass es könnte schon passieren, dass mich einer brauchen. Warum Goalie, weiss ich auch nicht.
Hast du dich in diesem Traum wenigstens schon mal warm laufen, dass der Trainer gesagt hat, Russi?
Ja, warm mit den anderen, ja, vor dem Match, ja, das hab schon. Aber ich habe, glaube noch nie einen Ball in der Hand gehabt. Es kommt noch, kommt noch.
Gehen wir von den Träumen in die knallharte Realität, oder besser gesagt.
Die ist, ja.
Ja.
Die kommt bald.
Ja. In Speedauftakt.
Ja.
In Beaver Creek. Ich meine, letztes Jahr wäre vorgesehen gewesen, der Speed-Auftakt in Zermatt auf dieser Gran Becca, wo die Überwindungsstelle auch nicht drin ist.
Ja.
In den Jahren vorher hat man immer den Auftakt in Lake Louise. Die haben kein Geld mehr. Auch Lake Louise eine Strecke, wo, ja, sie kann zubeissen, oder? Aber es ist kein Kitzbühel. Und jetzt startet man das Jahr auf der Birds of Bray in Beaver Creek. Wo du ja einen gewissen Einfluss gehabt hast auf die Entstehung von dieser Piste. Ich kann, glaube ich, sagen, zusammen mit Kitzbühel und Bormio die schwierigste Abfahrt auf der Weltcup-Tour. Stellt sich natürlich die Frage, ist sie zu schwierig? Wird das wirklich gefährlich, dass man ein Rennen startet? Nachdem, dass ja die Abfahrer da in der Vorbereitung zu dieser Saison nur wenig können Abfahrt trainieren, weil man ja nicht auf Zermatt können gehen.
Also ich picke eine Frage gerade am Anfang aus.
Ja.
Ist es gefährlich?
Ja.
Jawohl.
Ja.
Es ist gefährlich. Kitzbühel ist gefährlich. Gröden ist gefährlich. Es ist, Birds of Prey ist gefährlich. Abfahrt ist verdammt gefährlich.
Ja.
Muss man, glaube ich, niemandem mehr klar machen. Ich bin in der Vergangenheit.
Aber ist es jetzt noch gefährlicher?
Okay, ja, lass mich. Ich bin in der Vergangenheit immer der Meinung gewesen, ein Weltcup-Rennen soll nicht ein Trainingszweck sein. Ich bin nie ein grosser Freund gewesen von Lake Louise.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, wir haben 10 Abfahrten. Die 10 Abfahrten geben jede Abfahrt 100 Punkte. Geben fast gleich viel Preis. Das ist gleichbedeutend. Warum darf eine Abfahrt eigentlich sozusagen nichts sein gegenüber Kitzbühel, sagen wir jetzt einmal, wo einfach 500% mehr bringt und mehr verlangt. Darum glaube ich, wenn jemand nicht parat ist, jetzt am nächsten Wochenende, für Birds of Prey, dann muss man vernünftig sein und die Eigenverantwortung spielen lassen. Dann ist man halt nur nicht bereit. Dann geht er in Training mit der Handbremse, fährt die Training und wenn er merkt, ich bin noch nicht bereit,
aber ein Rennfahrer muss sich doch das nie eingestehen. Du hast ja gesehen, letztes Jahr beim Kilden, der das Gefühl hat, dass er ein grippengeschwächtes Lauberhund
fahren. Ja, aber wir müssen das lernen. Die Eigenverantwortung ist die einzige Sicherheit, relative Sicherheit, die man beiziehen kann. Alles andere ist Mumpitz. Und da zählt der Fahrer dazu als erstes. Aber der Coach und der Trainer, die zählen eben auch so, man muss sich das taktisch und alles, man muss sich das vernünftig überlegen, ist der Moment da. Jetzt kommt etwas, jetzt gehen sie auf Beaver Creek und die meisten haben noch kein grosses Abfahrtstraining. Die wissen das. Die haben das im Kopf. Und das ist für mich bereits eine relativ gute Sicherheit.
Okay.
Weil wenn du mit dieser Einstellung auf die Birds of Prey gehst, wirst du nicht...
Also wirst du nicht übermüdet.
Du wirst nicht im ersten Trainingslauf gerade übermütig und denkst, denen will ich jetzt gerade zeigen, was durchgeht. Ich glaube, dass da jeder einfach sich langsam antastet. Ich hoffe, und das ist natürlich schon noch wichtig, dass wir halt die zwei ganz guten Trainingsläufe runterbringen. Jetzt bin ich tief, könnten von mir aus auch drei sein, wenn möglich. Das wäre natürlich ideal, was im Beaver Creek sehr, sehr selten ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Kurssetzer, der Hannes Trinkel, sich dessen bewusst ist. Ich glaube, dass die Sprünge nicht so giftig werden sein, wie sie andere Jahre könnten sein. Es klappt ja auch nicht immer mit diesen Sprüngen richtig buchen. Die können oft mal ganz anders rauskommen, als man meint. Aber da wäre es schon ein bisschen das Augenmerk drauf haben.
Wenn wir von Beaver Creek reden, dann können wir natürlich automatisch Super-G 2019, wo der Marc Odermatt auf dieser Birds of Prey seinen allerersten Weltcup-Sieg einfahren konnte. Jetzt ist ja sein Weltcup-Auftakt in diesem Winter in Sölden suboptimal verlaufen. Super Zwischenzeiten gehabt, dann ausgeschieden. Es hätte natürlich nachher Leute gegeben und hat gesagt, ja, das ist der Hirscher-Effekt. Weil der Hirscher am Start war, hat er Marco Odermatt noch etwas Aussergewöhnlicheres zeigen. Und das ist dann halt in diesem Ausfall gemündet. Kannst du dir das vorstellen, dass das tatsächlich so war?
Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Geschichte ist. Die Geschichte ist doch perfekt, oder? Und wir haben ja vorher über den Effekt von dieser Weltkarte. Also, ja. Es ist ja der Beweis, dass das da ist. Ich persönlich glaube nicht, dass der Marco sich selber hat wollen überholen, wie ich vorher der negativ von Feller und Erster geredet habe. Ja. Sondern man muss sich vorstellen, gute Trainingsvorbereitung, es stimmt alles zusammen, man ist körperlich super zweck, besser als andere Jahre und dann kommst du auf die Piste und du hast Nummer 1. Bevor du weggehst, bist du schon nicht so sicher, wie es wirklich klappt mit der Abstimmung und allem. Und jetzt merkst du, Kopfentori, das Biss genau richtig, ich kann draufstehen, wie ich will, die drehen, die heben, dann bekommst du oft mal so einen Adrenalinschub, dass du eigentlich vor nichts mehr Respekt hast. Wieso soll das jetzt in den nächsten Tour nicht auch gehen? Es sind ja ein Mumpitzli gsi, wo das kleine Schlägli, und dann ist es weg gsi. Wenn und aber, das ist mir schon klar. Aber er hat sicher nicht wollen, einen sicheren Lauf runterfahren. Das hat er nicht wollen, sondern er hat gewusst, ich muss, wenn ich das Rennen kann gewinnen, muss ich meine perfekte Leistung abrufen. Und das hat er gemacht und probiert und hat sie ja nachher auch richtig gestellt.
Es hat in der Vergangenheit, oder hat es vergleichbare Situationen gegeben, wo es genauso hätte können mit dem alten, und es ist halt gut gegangen.
Genau.
Marco hat die Rennen gewonnen.
Genau.
Und alle haben gesagt, ja, er ist halt der Musseridische.
Ja, genau. Also, ich sehe jetzt den Ausfall eigentlich als etwas ganz Normales.
Ja.
Das ist eigentlich klar, du kannst nicht mehr von dieser wunderbaren Serie träumen.
Ja gut, die ist ja schon in Saalbach 10.
Ja, aber die könnte ja wieder anfangen.
Die kann er jetzt in die Bibelkrieg. Da schwer davon aus, dass er die jetzt in die Bibelkrieg startet. Hat ja dort nebst Abfahrt und Super-G das Jahr noch wieder ein Riesenslalom.
Ja. Und Pisten ist für ihn gemacht. Absolut. Das nehmen wir uns klar.
Das ist,
ja. Und wenn es oben noch ein bisschen windet und nicht oben startet, dann erst nicht.
Ich glaube, mittlerweile hat er auch die ersten flachen 25 Sekunden gut im Griff.
Ja, ich glaube, er hat aufgeleitet ein bisschen.
Ja, ja, definitiv. Genau. Eine Woche nach den Männern gehen ja die Frauen im Bibelkrieg an den Start. Jetzt ist dort natürlich die Frage, ist die Stiftöchterli am Start dort? Die Lara gut? hat in Sölden nach dem Einfahren gesagt, nein, geht nicht, fühle mich nicht in der Lage, das Rennen zu bestreiten. Dann haben ja wieder einmal die grossen Spekulationen angefangen. Hört sie jetzt auf? Ist sie nicht mehr motiviert? Jetzt frage ich dich, du, der so nah am Gutklären dran bist. Was ist jetzt?
Ich bin nicht wahnsinnig nah dran, aber ich verstehe sie mittlerweile ganz gut. Ja. Hat mich schon ein bisschen irritiert. Also ich meine, wenn du, sagen wir, in einem Super-G oder in einer Abfahrt, du gehst auf Besichtigung, du fühlst dich nicht gut, du hast ein schlechtes Gefühl, sagst, hey, komm vernünftig, ich gehe wieder heim.
Ja.
Akzeptiere, unterschreibe, Hut, das stimmt.
Ja.
Riesenslalom mit einer guten Nummer.
Ja.
Da bin ich nicht so richtig draus gekommen, was es jetzt wirklich ist. Ja. Wie immer noch nicht. Also, es ist immer ein Fragezeichen, oder? Für mich. Wir kennen die Lara. Die Lara ist ein Auf und Ab und ein Hin und Her. Und, auch ich erwarte eigentlich alles von der Lara. Es kann alles passieren mit ihr.
Also, schliesst du ja nicht auf, dass sie nicht auf Nordamerika geht und so weiter hören auf.
Das schliesse ich aus.
Das schliesse ich aus.
Ja. Also gut, ich bin jetzt nicht im täglichen Kontakt mit ihr und weiss nicht, wie es ihr gesundheitlich geht, wie es ihr auch mental geht und es gehört natürlich alles dazu. Aber da kommt dann oftmals etwas anderes, oder? Da kommt dann oftmals jetzt Speed dazu und dann kommt das schon dazu. Ich habe nämlich gehört, ich will nicht mehr riskieren gesundheitlich. Na gut, Sternen,
schwierig, oder?
Wenn du Skirennfahrerin bist, dann bist du jeden Tag auf einem Ski, wo eine Waffe ist. Mhm. Ob das der Slalom-Ski, der Riesenslalom, der Super-Ski oder der Abfahrt-Ski ist.
Ja.
Das sind Waffen.
Ja.
Und das sind gefährliche Instrumente.
Ja. Ja. Aber dann wäre es besser, wenn sie aufhören, wenn sie die richtige Einstellung nicht mehr findet.
Wenn sie die richtige Einstellung nicht mehr findet, bin ich richtig? Bin ich bei dir, absolut. Aber Die Einstellung rollt eben ein bisschen hin und her.
Und es ist
gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Man meint immer, man hockt jetzt an und tut ein bisschen überlegen und dann tut man ein Strichchen rechts und ein Strichchen links und dort, wo mehr Strichchen sind, die Entscheidung nimmt man. Das geht nicht so. Das ist ein Moment lang, ich glaube, es ist der Moment da, ich will in Italien bleiben, ich will eine Familie, ich will all das. Und dann oftmals scheint die Sonne, siehst die schönen Pisten, siehst den Pulverschnee. Meinst du immer, auf der Rennpiste sind auch Pulverschnee, aber das ist ja nicht der Fall. Und dann bist du wieder am Zweifeln. Komm, wir machen es gleich, es ist schon gleich noch gut und so. Was wollt ihr denn sonst machen?
Ja. Was ich jetzt will, du weisst, ich bin mal Berner Oberländermeister, ich sind Tequilas rufen. Hast du Tequila im Haus?
Nein. Tequila war eigentlich ein ganz schlimmer Feind von mir.
Aha.
Aber nur eine Abend und seitdem gibt's. Ich kann es nicht einmal anschauen.
Was kannst du mir dir anbieten? Ich würde jetzt gerne eins trinken, bitte. Dachte, ja.
Nein, ich gehe nachher dann noch. Ich gehe Velofahren, ich gehe trainieren. Ich kann nicht Alkohol trinken. Ich trinke
der
nur.
Komplett hat auch durch den Fass gewonnen, obwohl dass er unterwegs hat Bier getrunken. Also,
nein.
Also, gibt's nicht.
Ich nehme ab und zu gerne ein gutes Glas Wein zum Essen.
Ja.
Und wie du weißt, wenn ich so richtig etwas Gutes gemacht habe, dann ist ein kaltes Bier auch gut. Muss ja nicht gerade Studentenmeisterschaft sein.
Gut. Jetzt hast du heute nämlich etwas Gutes gemacht. Ich habe den Podcast mit dir wunderbar gefunden. Darum sage ich, jetzt hast du dir ein Bier verdient. Komm, wir gehen ein Bier getrunken.
Danke vielmals. Ja, machen wir.
Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.